Der Brief an die Kolosser haben wir uns gerade angehört. Wir sind in der Reihe, wo es um Briefe geht. Die Briefe von Paulus. Die Briefe von Paulus hinterlassen immer einen Eindruck bei uns. Und ich finde, der kann ganz unterschiedlich ausfallen. Und trotzdem unterscheiden sie sich ein bisschen vom Rest der Bibel. Ich finde, manchmal sind die Briefe von Paulus total schön. Sie klingen manchmal total andächtig. An manchen Stellen sind sie sogar sehr persönlich. Es gibt aber auch Stellen, die sind kompliziert, vielleicht sogar abstrakt. Manche Stellen ecken an, über die muss man etwas länger nachdenken. Aber eines sind sie irgendwie immer. Ich finde, die Briefe von Paulus haben immer total das Gewicht. Sie sind immer Lehre, sie sind immer Botschaft an die Christen zum Hören und Umsetzen. Und Paulus beginnt den Kolosserbrief mit etwas total Schönem. Er lobt. In Vers 4 und Vers 5, wir haben vorhin gehört, lobt Paulus erstmal die Gemeinde in Kolossee. Das ist gut. Loben ist immer gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so ein paar Leute, die können nicht so richtig gut mit Lob umgehen, aber die allermeisten Leute mögen es, wenn sie gelobt werden. Und jeder, der schon mal ein Team geleitet hat, der merkt, mit Lob kann man manchmal sogar viel mehr erreichen als mit Kritik. Loben ist auch eine Form von Kritik, nämlich jemandem zu sagen, was er gut macht. Und eigentlich ist das etwas, was wir uns nicht nur wünschen, sondern was wir alle brauchen. Auch wir als Gemeinde brauchen das. Wir brauchen immer wieder Lob. Und deswegen möchte ich euch an dieser Stelle kurz ermutigen, einander für das zu loben, was ihr seht und was ihr gut findet. Immer und immer wieder. Paulus lobt an dieser Gemeinde, dass sie eine hervorragende Liebe und einen hervorragenden Glauben haben. Und er begründet das auch. Er sagt, sie haben eine Hoffnung auf den Himmel. Das heißt, das, was sie hier in ihrem jetzigen Leben tun, das tun sie nicht umsonst, weil sie so in dieser Perspektive Ewigkeit leben. Sie denken an das, was noch alles kommt. Und das bestimmt ihr Handeln hier. Was wir für Gott tun, kommt nicht leer zurück. Er sagt in Vers 6, dass das Früchte trägt. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, das sich Paulus da bedient aus der Landwirtschaft. Das kommt in der Bibel häufiger vor. Nämlich, wenn man Früchte haben will, wenn man irgendetwas anpflanzt, um es nachher zu essen, dann setzt man erstmal etwas in die Erde und man muss es hegen und pflegen und man muss es wässern. Und eins muss man vor allen Dingen, man muss geduldig sein und warten, bis was Gutes bei rauskommt. Und das beschreibt Paulus hier. Diese Hoffnung auf den Himmel, diese Hoffnung auf das, was später kommt, die Früchte auch, das ist so Motivation für das, was die Christen tun in Kolossee. Und auf der anderen Seite haben sie aber jetzt schon Früchte, die man sieht, nämlich gute Sachen, die der Geist Gottes in ihnen bewirkt. Arbeit ist total frustrierend, wenn es kein gutes Ergebnis gibt. Ich kann mich erinnern, ich habe letztens ein Gespräch geführt, weil ich selber gepflastert habe mit jemandem und der hat erzählt, es gab eine Handwerksfirma, die gepflastert hat und die hat einen Auftrag bekommen von jemandem, der, sagen wir mal, gut bei Kasse war. Und der hat eine riesige Fläche pflastern lassen und das alles schön anlegen lassen und so weiter und so fort. Und dann ist seine Frau, glaube ich, im Urlaub gewesen in Italien und hat dort Pflasterarbeiten gesehen, die ihr sehr gefallen haben. Und dann sind sie nach Hause gekommen und sie hat gesagt, ich möchte alles nochmal haben und jetzt mit diesen Pflastersteinen. Der Mann hat bei der Pflasterfirma angerufen und hat gesagt, können Sie nochmal herkommen? Er hat gefragt, wieso, wo ist das Problem? Naja, ich möchte, dass Sie alles nochmal neu machen. Wie nochmal neu machen? Wir haben es doch gut gemacht. Sie waren doch völlig zufrieden. Ja, meine Frau möchte jetzt aber ein anderes Pflaster haben. Können Sie es nicht einfach alles wieder wegmachen und neues hinmachen? Ich bezahle das auch. Und der Handwerksmeister hat gesagt, das kann ich machen. Ich kann nicht mit den gleichen Jungs auf die Baustelle kommen, die das vor ein paar Wochen gemacht haben, alles wieder abreißen und normal machen. Die weigern sich, die haben da keinen Bock drauf. Da können sie mir zahlen, was sie wollen, das kriege ich bei denen nicht durch. Ich merke an eurer Stimmung, ihr könnt das gut nachvollziehen. Für Arbeit braucht man ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis war bei diesen Christen da. Und Gott wirkt weiter und es lohnt sich immer. Und Paulus wünscht sich aber auch etwas für diese Gemeinde. Und das sagt er in Vers 10. Einen Augenblick. Vers 10. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Ist das nicht erstrebenswert? Ich lese den Vers nochmal, weil so viel drinsteckt. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Gott Ehre machen, das kriegen die Christen irgendwann hin. Ein Leben, das ihn bekannt macht, danke. Er sagt, ihr könnt wirklich weise, erwachsen handeln. Ihr könnt Gott besser kennenlernen. Ganz wichtige Sachen. Gott ehren. Gott ehren haben wir in der ganzen letzten Predigtreihe eigentlich gehört, ist durch ein Leben geprägt, das Gott groß macht, das Gott bekannt macht. Da könnt ihr euch beinahe jeder Predigt aus unserer letzten Predigtreihe nochmal zu anhören. Ist dir und ist mir das eigentlich wichtig, so zu leben, dass Gott bekannt wird, dass Gott geehrt wird, dass Menschen auf Gott aufmerksam werden? Oder geht es mir eigentlich eher so um mich, um meine Stellung, um mein Ansehen, um das, wie ich vor Leuten dastehe, wie ich ankomme? Und dann sagt er, er möchte, dass Gott ihnen Weisheit und Einsicht schenkt, dass sie imstande sind, stets das zu tun, was gut, richtig und angemessen ist. Weise, klug, angemessen. Richtig handeln, erwachsen sein. Es gibt so ein Alter, da findet man diese Begriffe total doof und mag sie nicht hören und versucht es eher gegenteilig zu machen. Aber irgendwann findet man das faszinierend. Menschen, die weise, klug, erwachsen, rücksichtsvoll reagieren, die besonnen sind, das sind die Leute, die man gerne fragt, wenn man mal einen Ratschlag haben möchte. Das sind die Leute, zu denen man aufschaut. Ich höre gerade ein Buch und da gibt es einen Prior, der einem Kloster vorsteht und der schafft es tatsächlich in jeder Situation, immer weise und klug und angemessen zu reagieren. Selbst dann, wenn er gerade beleidigt und beschimpft wird, selbst dann, wenn gerade irgendwie um ihn herum Chaos ist, hält er immer kurz inne, betet und trifft dann eine ziemlich nachvollziehbare Entscheidung unter Einfluss all der Informationen, die er zu diesem Zeitpunkt hat. Und wenn ich das lese, bin ich auf der einen Seite begeistert und auf der anderen Seite fühle ich mich manchmal auch ein bisschen schlecht, weil ich denke, ich kriege das nicht so gut hin. Ich wünsche mir aber, dass ich das hinkriege. Und Paulus wünscht sich das für diese Gemeinde. Ich möchte nicht immer in Fettnäpfchen treten. Ich will mir der Konsequenzen meines Handelns bewusst sein. Ich will meine Meinung nur dann sagen, wenn es auch dran ist, meine Meinung zu sagen. Wenn ich damit nicht unnötig Menschen verletze. Ich finde, das ist ein Lernprozess. Das ist ein Prozess, den wir immer weiter gehen und je erwachsener wir werden und je mehr Erfahrungen wir auch im Glauben und mit Gott machen, desto mehr lernen wir, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Wir treffen aber auch immer wieder auf Menschen, die auch in diesem Lernprozess sind, aber nicht unbedingt an dem gleichen Punkt wie wir. Deswegen wird es auch häufiger vorkommen, dass wir das Verhalten anderer Menschen nicht verstehen können oder sie unser Verhalten nicht verstehen können. Das ist normal. Aber wir sind dabei. Ich habe für mich festgestellt, seit ich mir das vorgenommen habe, in diesen Punkt zu investieren, ein bisschen weiser und reflektierter zu reagieren und manchmal Emotionen zurückzunehmen, passiert mir das ständig, dass ich in Situationen gebracht werde, ich formuliere das bewusst mal passiv, wo ich emotional werde. Ich habe den Eindruck, ständig habe ich Situationen, wo ich meine Emotionen kontrollieren muss, um überhaupt eine weise Entscheidung treffen zu können. Und manchmal haben wir ja auch berechtigte Emotionen. Aber wenn wir diese Emotionen, die wir in der Situation haben, mit Gott teilen und uns von ihm in unser Leben hineinreden lassen, wenn wir Gottes Geist erlauben, Einfluss auf uns zu nehmen, unser Denken und unser Handeln zu bestimmen, dann können wir auch in solchen Situationen weise Entscheidungen treffen. Und weil Paulus das weiß, wünscht er sich das für die Gemeinde? Wie gemein wäre es von Paulus, sich für jemanden etwas zu wünschen, im Hinterkopf wissend, dass er es nie schaffen wird? Das ist frustrierend. Paulus wünscht ihn das, weil er weiß, dass das möglich ist. Wenn wir uns von Gottes Geist in diesem Punkt leiten lassen, dann können wir erleben, dass sich Beziehungen klären, dass Konflikte vielleicht geklärt werden, bevor sie ausarten, und dass manche Dinge gar nicht so groß werden, sondern klein bleiben. Und das Dritte, was Paulus nennt, ist, dass er sich wünscht, dass sie Gott besser kennenlernen. Er wünscht sich, dass sie Beziehungen mit Gott bauen. Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Paulus weiß, dass wir eigentlich Schwierigkeiten haben, das zu leben, was er sich gerade für uns wünscht. Er weiß, dass wir Schwierigkeiten haben, zu glauben und das umzusetzen. Kleine Erinnerung, Glauben heißt machen. Da hatten wir auch einige Predigten in der Vergangenheit zu. Glauben, mit Jesus unterwegs zu sein, hat immer Konsequenzen für unser Handeln. Es geht nicht um ein Konstrukt, das in unserem Kopf festsitzt, sondern es bestimmt unser Leben. Und Paulus ist sich dem bewusst. Und deshalb hat Jesus uns erlöst. Deshalb hat Jesus uns quasi von unseren menschlichen Einschränkungen ein Stück weit befreit. Das klingt sehr abstrakt, aber genau das ist das, was uns motiviert, was uns Kraft gibt, um das zu tun, was sich Paulus für die Gemeinde wünscht, nämlich Gott Ehre machen, gute Dinge tun, wirklich weise und erwachsen handeln und Gott besser kennenlernen, mit Gott Beziehung zu bauen. Und er nimmt sich jetzt ziemlich viel Zeit in seinem Brief, genau das zu untermauern, zu erklären, warum das, was Jesus für uns getan hat, Motivation für die Veränderung in unserem Leben ist. Ich lese euch Vers 15 und Vers 16 vor. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Jesus ist Gott auf der Erde. Jesus zeigt uns mit seiner Anwesenheit auf der Erde, was Gott sein kann und was Gott für uns ist. Wir bekommen eine Ahnung davon, was dieses undenkbare Wesen ausmacht. Und wenn dir Gott fremd ist, wenn du Gott komisch findest, wenn du das, was Gott vielleicht in deinem Leben macht, für dich unverständlich erscheint, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du die Evangelien liest. Durch Jesus wird Gott nahbar. Jesus ist Mensch und zeigt uns, wie es sein kann, wie Gott sein kann. Jesus ist und Gott ist der Schöpfer, der Macher alles Guten. Und Paulus sagt auch, er ist der Kopf der Gemeinde, er ist der Chef der Gemeinde, er ist der Anführer der Gemeinde. Er hat auf der einen Seite das Sagen. Jesus bestimmt, was wir tun und was wir nicht tun. Jesus erklärt uns Dinge, die wir nicht verstehen. Jesus ermutigt uns, Jesus baut uns auf. Aber Jesus hält auch den Kopf hin. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, für all unser Versagen. Jesus hält vor Gott den Kopf für unser Versagen hin. Diese Gemeinde ist nicht meine Gemeinde, ist nicht Martins Gemeinde, ist nicht unsere Gemeinde, eigentlich ist es Gottes Gemeinde. Und Jesus ist derjenige, der uns vorsteht. Jesus ist derjenige, der uns zeigt, wie es geht, der uns korrigiert, der uns motiviert, aber er ist auch derjenige, der vor Gott den Kopf hält, wenn wir versagen. In seiner Person ist Versöhnung und Frieden. Und deswegen gibt sich Paulus so viel Mühe, das zu beschreiben, damit die Menschen in Kolossee, die Gemeinde, das versteht. Jesus ist in seiner Person Versöhnung und Frieden. Und diese tiefe Sehnsucht danach, diese tiefe Sehnsucht nach Frieden, nach Ruhe, nach Angenommensein, kann eigentlich nur Jesus so richtig vollständig stillen. In Vers 22 steht, wie Jesus uns als Kinder Gottes durch seinen Tod verändert. Und das klingt ganz schön abgefahren. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Ohne Makel und keine Anklage. Es klingt ein bisschen wie geduscht und befreit. Ich will euch das mal erklären, warum ich geduscht und befreit sage. Ich hatte bei meiner letzten großen Prüfung, die einen ganzen Tag dauerte, saß ich abends auf dem Sofa. Ich war vorher völlig durchgeschwitzt gewesen, habe geduscht und wir saßen auf dem Sofa, haben Pizza gegessen und mein Chef hatte mich von der Arbeit des nächsten Tages befreit. Ich war geduscht, hatte viel Arbeit hinter mir, war geduscht und war von der Arbeit des nächsten Tages befreit. Dieses Gefühl ist unglaublich. Ihr könnt euch das sicher vorstellen. Wahrscheinlich hatte der ein oder andere von euch auch schon mal so eine Situation, wo man etwas Schweres hinter sich gebracht hat, geduscht, zu Hause an seinem Lieblingsplatz sitzt und weiß, am nächsten Morgen ist Wochenende oder sowas. Dieses Gefühl ist unglaublich. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Analogon, also ein ziemlich gutes Beispiel für das, was Jesus mit uns macht. Er befreit uns von unserer Last und er macht uns rein. Und dieses schöne Gefühl, was wir selbst in unserem jetzigen Leben nachempfinden können, das ist das, was Gott in uns im übertragenen Sinne macht, durch das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Dass er nämlich für all unsere Schuld, für all unsere Versagen, für all unsere Schwierigkeiten ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, ich trage das und ich möchte euch frei machen. Das ist nicht der Normalfall. Normalerweise fühlen wir uns eher dreckig. Wir fühlen uns dreckig, wir fühlen uns ungeliebt, wir sind uns unserer Schwäche bewusst. Das Gefühl ist uns viel vertrauter. Und selbst wenn wir auf sehr selbstbewusste oder sogar gar großkotzige Menschen treffen, dann ist es oft so, dass sie eigentlich nur von ihrer Unsicherheit ablenken wollen, dass sie sich Mühe geben, anders aufzutreten. Uns ist unsere Schwäche sehr, sehr bewusst. Und Gott spricht uns Vergebung und Liebe und Frieden zu. Und es ist wie in unserem sonstigen Leben, je häufiger wir das hören, je häufiger wir uns das bewusst machen, desto eher sind wir bereit zu glauben, dass es wahr ist. Ich versuche meinen Schülern in der Schule immer wieder klarzumachen, dass man Konflikte auch ohne Gewalt lösen kann. Und wenn ich einen neuen Schüler kriege, der sehr gewaltbereit ist, dann ist das für den völlig utopisch. Und ich merke aber allein dadurch, dass ich ihm jeden Tag wieder und wieder und wieder und wieder sage, kommt er irgendwann in die Situation, dass er anfängt, mir zu glauben und dann es ausprobiert und dann feststellt, oh, es kann tatsächlich funktionieren. Nicht immer, aber es kann funktionieren. Herr Arndt hat doch manchmal recht. Und ich glaube, dass das nicht daran liegt, dass ich gute Argumente habe, sondern ich glaube, dass es daran liegt, dass ich es ihm immer und immer wieder sage und natürlich auch vormache. Und genauso ist es mit dem, was Gott uns zuspricht. Gott spricht uns Vergebung und Liebe und Frieden zu. Das ist aber nicht unser Normalzustand. Und deshalb müssen wir uns das immer und immer und immer wieder von Gott sagen lassen, uns bewusst machen, dass Gott uns in einem anderen Lichte sieht, dass Gott uns rein und heilig sieht, dass Gott uns geduscht und frei sieht und das in uns auslösen möchte. Wir müssen hinhören, wenn Gott uns Wert zuspricht. Das müssen wir hören. Und wir müssen es immer und immer und immer wieder hören. Es gibt Wege, die man wählen kann, um es immer und immer und wieder zu hören. Man kann die Bibel in die Hand nehmen. Man kann Musik hören, man kann Lobpreis hören, mitsingen. Es gibt viele Wege. Es gibt viele Menschen, die vielleicht in der Lage sind, einem das zuzusprechen. Fragt andere Menschen. Je konkreter, desto besser. Letztens habe ich von jemandem gehört, jemand, der viel Ansehen hat, der eine Stellung hat, der viel leitet und er ist zu jemand anderen hingegangen und hat gesagt, kannst du mir einfach mal Gottes Wert zusprechen? Kannst du mir mal sagen, was Gott über mich denkt? Ich fühle mich nämlich gerade nicht so. Diese Person hatte den Mut, jemand anderen zu sagen, mir geht's nicht gut, ich fühle mich gerade nicht wertgeschätzt, ich fühle mich gerade nicht gesehen, nicht geliebt. Ich bin noch nicht mal in der Lage, die Bibel in die Hand zu nehmen und mir das von Gott so sagen zu lassen. Kannst du das bitte für Gott übernehmen? Das fand ich sehr beeindruckend. Und was die Voraussetzung für all dieses Schöne und Erstrebenswerte ist, das sagt Paulus ganz am Ende vom Text, in Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Für mich klingt dieses fest, unerschütterlich, gegründet und nicht abbringen lassen irgendwie nach Arbeit und nach Durchhalten. Das ist erstmal etwas, was so ein bisschen negativ konnotiert ist. Wir wollen lieber Feierabend, Wochenende und Rente haben. Aber eigentlich ist auch das der Normalfall in unserem Leben. Wir setzen uns immer wieder Werte und Normen und erinnern uns selbst immer wieder daran, dass wir sie gut finden und dass wir sie halten wollen. Kleines Beispiel. Ich nehme mir immer wieder vor, in der Kindererziehung nicht die Kontrolle zu verlieren. Und ja, das muss ich mir immer und immer und immer wieder neu vornehmen. Denn es gibt Situationen, die hatte ich vorher noch nicht, da könnte ich sie verlieren. Vielleicht nehmt ihr euch vor, die Aufgaben für das Tutorium nicht am Morgen davor zu machen. Vielleicht nehmt ihr euch immer wieder vor, euer Handy nicht mit ins Bett zu nehmen. Vielleicht nehmt ihr euch immer wieder vor, euch auf dem Weg zur Arbeit an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten oder das Geschirr direkt nach dem Essen wegzuräumen. Und das, wenn ihr gerade dabei seid, das zu lernen, dann nehmt ihr euch das Tag für Tag, Essen für Essen, immer und immer und wieder vor. Das ist normal im Leben, dass wir uns Dinge immer und immer wieder vornehmen. Und so können wir uns auch immer und immer wieder vornehmen, fest an Gott zu bleiben, nah an Gott zu sein. Wenn wir uns daran erinnern, das üben, dann wird es jedes Mal leichter. Ich lese fast grundsätzlich am Wochenende nicht in der Bibel. Ich versuche daran zu arbeiten, es gelingt mir aber nur schwer. Es liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich für den Rest der Woche eine feste Routine habe, wann ich die Bibel lese. Und am Wochenende habe ich keine Routine, weil da alles anders ist. Da stehe ich nicht morgens zur gleichen Zeit auf, da stehen die Kinder unterschiedlich auf, das ist alles durcheinander. Manchmal schaffe ich das dann irgendwann am Tag, schnappe ich mir sie. Aber in meinem Alltag passiert das eigentlich jeden Tag, weil ich da mir eine Routine eingeübt habe sozusagen. Wir erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat, was er für unser Leben bedeutet. Wir nehmen seine Liebe und seine Vergebung und seinen Frieden immer wieder neu an. Jesus liebt uns aufrichtig. Er vergibt uns, er sieht uns, er gibt uns Leben und er schenkt uns immer wieder einen Neuanfang, selbst dann, wenn wir versagt haben. Was hinterlässt das bei euch, dieses Wissen? Bei mir hinterlässt es eine tiefe Dankbarkeit. Dankbar, dass jemand so zu mir ist. Dass jemand wirklich, wirklich aufrichtig liebt. Und in dieser Dankbarkeit gelingt es, dass wir uns Gottes Größe und Kraft in unserem Leben bewusst werden. Ich sage das nochmal. In Dankbarkeit gelingt es, dass wir uns Gottes Größe und Kraft in uns bewusst werden. Dann gelingt genau das, was Paulus sich für die Kolosser wünscht, nämlich Gott Ehre machen, gute Dinge tun, wirklich weise und erwachsen handeln und Gott immer besser kennenlernen. Das ist eine Beziehung, die ewig hält und deswegen lohnt sie sich auch so. Eigentlich ist es sogar die einzige Beziehung, die wirklich ewig hält.